Wir sind dem Herrn sehr, sehr dankbar für das, was er tut. An vielen, nicht nur hier, sondern in aller Welt. Traurig sind wir über alle, die ohne den Herrn in die Ewigkeit hinübergehen. Und ich denke da an den letzten Sonntag in Zürich, als eine Oma für ihre 19-jährige Nichte ein Gebetsanliegen nach vorne brachte. Die Nichte war schon im Koma mit 19 Jahren, eine unheilbare Krankheit, die man nicht immer mit Namen nennen sollte. Aber diese Oma war so verzweifelt und sie bat, bitte wenigstens darum, dass sie nicht verloren geht, auch wenn sie heimgerufen wird, dass sie doch gerettet ist. Und jetzt kam der Anruf, dass sie im Frieden heimgegangen ist. Auch dafür sind wir Gott dankbar. Lieber wäre es mir gewesen, wir hätten hingehen können und beten. Aber die Mutter, die eigene Mutter, hatte es untersagt, dass irgendein Gläubiger überhaupt kommen dürfe. Und solche Dinge stimmen uns sehr traurig, besonders dann, wenn wir an die Ewigkeit denken, wo nichts, aber auch nichts mehr wieder gut zu machen ist. So wie der Mensch stirbt, so wird er vor dem Gericht erscheinen. Und so wie er lebt, so stirbt er auch. Wer ohne Gott lebt, stirbt ohne ihn. Man darf diesen Gedanken nicht weiter verfolgen, weil er einfach zu furchtbar ist, daran zu denken, dass Menschen für immer von Gott getrennt sein werden. Wir sind dem Herrn auch dankbar für all die herrlichen Zeugnisse, für das, was er tut, für alle, die bereit sind, das Wort aufzunehmen. Dann habe ich Grüße aus Rumänien abzugeben, und zwar an alle, an alle. Dann habe ich vernommen, dass eine ganze Anzahl sich biblisch taufen lassen möchte. Auch dafür sind wir Gott dankbar. Es erinnert mich an das, was unsere teure Schwester aus dem Saarland einigen mir und einigen anderen schon heute Morgen sagte. Sie sitzt dort zu meiner Linken, zu eurer Rechten, fast hinten, mit ergrautem Haupt. Und es ist über 30 Jahre her, seitdem sie einen gewaltigen Baum sah, wie einen Lebensbaum. Aber er war umzäunt. Und dann kamen Menschen aller Hautfarben aus allen Richtungen, überstiegen den Zaun, und jeder nahm einen Zweig von diesem Baum, und der Zweig wurde zur Fahne, und irgendwie begann etwas Unerklärliches. Und ich sagte, für mich ist das klar. Gott ruft aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, aus allen Hautfarben und Rassen. Wir haben alle nur einen Schöpfer, und das ist der lebendige Gott. Und der lebendige Gott hat sich in Jesus Christus, unserem Herrn, offenbart. Und alle, die je in der Herrlichkeit sein werden, sind die Frucht dessen, was auf Golgatha geschah. Nicht eine sakrale Handlung, nicht irgendein Pfaffe, der etwas tut, darauf kommt es nicht an, sondern auf das, was Gott in Christus auf Golgatha getan hat. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Ich möchte ganz kurz auf das eingehen, was uns der Liederdichter in Lied 307 in den letzten Worten gesagt hat. Ich glaube Gott. Merkt ihr den Unterschied? Nicht ich glaube an Gott. Ich glaube Gott. Abraham glaubte Gott.
Amen.
Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. An Gott glauben viele. Und auch der Teufel und zittert. Aber Gott sucht Menschen, die ihm glauben. Die das glauben, was er gesagt hat. Die Ehrfurcht haben vor seinem Wort. Wie geschrieben steht, die da zittern beim Gedanken an sein Wort. Ich glaube Gott. Ist das dein und mein Zeugnis? Können wir von Herzen sagen, ich glaube Gott. Und ich möchte die Lieblingsstelle Bruder Brenhims diesbezüglich lesen, aus dem Johannesevangelium, dem 5. Kapitel, Vers 24. Und ihr werdet feststellen, dass auch hier nicht nur vom Glauben geschrieben steht, sondern dass es darauf ankommt, Gott zu glauben. Evangelium Johannes, Kapitel 4, Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Ich möchte noch einige Schriftstellen lesen und dann müssen wir kurz auf die biblische Taufe eingehen. Lasst uns mit Apostelgeschichte, dem 3. Kapitel, beginnen. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Vielleicht im Gedanken an das teure Wort, das wir hier am Mittwochabend aus dem Römerbrief gelesen haben. Vielleicht werde ich es auch noch gleich lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Von Vers 17. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Oberen. Gott aber hat auf diese Weise das in Erfüllung gehen lassen, was er schon vorher durch den Mund aller Propheten verkündigt hat, dass nämlich sein Gesalbter leiden werde. So tut den Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben werden. Soweit dieses teure Wort Gottes. Hauptsächlich geht es uns hier immer darin, mit der Schrift zu belegen, was Gott gerade tut. Gott tut die Dinge nicht nach dem Willen eines Menschen, nicht nach dem Programm eines Evangelisten, nicht nach den Beschlüssen eines Weltkirchenrates. Gott tut alles nach dem Ratschluss seines Willens, den er seinen Knechten und Propheten offenbart hat. Und wohl den Menschen, die sich darunter beugen und fügen können und es ohne einen inneren Widerstand annehmen und Gott dafür von Herzen danken. Petrus führt hier aus, dass das, was damals geschah, eine Erfüllung dessen war, was Gott durch den Mund der Propheten vorausgesagt hatte, dass nämlich Christus leiden muss. Aber nicht nur das, es ist mehr vorausgesagt worden, dass er verherrlicht wird und dass sein Leiden und Sterben sich gelohnt haben wird. Und dass an dem Tage, den er bestimmt hat, eine Schar vor seinem Thron erscheinen wird, ohne Flecken und ohne Runzel, gewaschen im Blute des Lammes. Wir haben am Mittwochabend hier das Wort aus dem Römerbrief gelesen, dem 15. Kapitel. Und ich möchte besonders Vers 4 bis 6 hervorheben. So ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Amen. Bruder Russ hat das herrliche Wort gelesen, dass Männer an allen Orten heilige Hände emporheben sollen, ohne Zorn und ohne Zweifel sollen ihre Hände zu Gott im Himmel emporgestreckt sein, in der Erwartung, dass er gnädig auf uns herabschaut und uns segnet aus dem Reichtum seiner Gnade. Den Trost, den die Schrift gewährt, das ist kein menschlicher, kein vorübergehender Trost. Es ist ein göttlicher, ein bleibender Trost nach dem Wort der Schrift: Tröstet, tröstet mein Volk. Gott hat einen Trost seinem Volke bereitet zur Zeit der Erfüllung biblischer Prophetie. Damals hat Simon und andere auf den Trost Israels gewartet und sie taten es nicht vergeblich. Die Stunde Gottes ist immer gekommen, in der das geschah, was er verheißen hat. Amen. So wird es auch jetzt sein. Gott ist an sein Wort gebunden. Unsere Not besteht eventuell darin, dass wir ungeduldig werden, weil wir diese Zeit und Stunde nicht wissen. Deshalb steht auch hier die Ermahnung: Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Geduld und Trost kommen, der möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander zu haben, nach der Weise Christi Jesu. Geduld tut euch Not, um die Verheißungen Gottes zu erlangen. Lasst uns auf den Anfang zurückkommen. Ich glaube Gott. Abraham glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Als die Stunde der Erfüllung der Verheißung kam, hat er das, was ihm verheißen wurde und was er geglaubt hat, mit eigenen Augen erfüllt gesehen. Das Gleiche wird mit uns, dem Samen Abrahams, in diesen Tagen sein. Zuerst sind wir Träger der göttlichen Verheißungen und dann werden wir von diesen Verheißungen in die Erfüllung hinübergetragen und geleitet. Dann freut sich unser Herz, dann jubelt unser Geist in Gott, unserem Heiland, für die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Amen. Lasst mich von Paulus lesen, was er diesbezüglich ausgeführt hat, in Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel, Apostelgeschichte 13, von Vers 26, hier steht: Werte Brüder von Abrahams Geschlecht und ihr anderen hier, die ihr Gott fürchtet. Merkt ihr, worum es geht? Menschen, die keine Gottesfurcht haben, lassen sich von Gott überhaupt nicht ansprechen. Und würde er mit ihnen reden, dann wäre ihnen alles daran gelegen, ihm zu widersprechen. Gottesfurcht ist der Anfang der göttlichen Weisheit. Göttliche Gnade und Weisheit kann nur dann in uns offenbar werden, wenn wir Gott in Ehrfurcht begegnen und sein Wort in der gleichen Weise hören, die ihr Gott fürchtet. Nicht Furcht haben, sondern Ehrfurcht vor Gott. An uns ist die Heilsverheißung ergangen, denn die Bewohner Jerusalems und ihre Oberen haben, obwohl sie diesen Jesus nicht erkannten, doch die Aussprüche der Propheten, die an jedem Sabbat zur Vorlesung kommen, durch ihr Verdammungsurteil zur Erfüllung gebracht. Es war großes Entsetzen, aber das, was geschah, war doch gemäß dem Worte. Es stand schon im Propheten Daniel 9, 27 wohl, 25 bis 27, dass er ohne dass Schuld an ihm gefunden wurde, verurteilt wurde. Und Jesaja 53, er nahm die Strafe auf sich. Er musste die Verurteilung auf sich nehmen. Wir brauchen weder Herodes, noch Kaiphas, noch Pilatus, noch Schriftgelehrte anzuklagen. Wir dürfen Gott danken, dass sich die Schrift erfüllt hat und dass wir erlöst wurden, auch wenn der Weg so schmachvoll, so dornig war. Dennoch geschah es gemäß dem Worte Gottes, wie hier geschrieben steht: Das Verdammungsurteil ist zur Erfüllung gebracht worden. Wer war verurteilt? Wer war von Gott getrennt? Das waren wir. Die gesamte Menschheit ist in diese Welt von Gott getrennt, hineingeboren worden. Es musste einer kommen, an dem Satan, Sünde und Tod kein Anrecht hat, der für alle den Tod erleidet und den Stachel des Todes herauszieht und den Tod besiegt, die Hölle überwindet und denen, die schuldig waren, den Freispruch erteilt, die Verlorenen rettet, den Sündern ihre Sünden vergibt und Gnade vor Recht ergehen lässt. Vers 28. obwohl sie keine todeswürdige Schuld an ihm fanden, doch seine Hinrichtung von Pilatus verlangten, nachdem sie schließlich alles ausgeführt hatten, was über ihn in der Schrift steht. Merkt ihr, worum es geht? Es musste so geschehen. Es war Gottes Heilsplan. Wir können nicht fragen, warum und weshalb. Wir sind Gott so dankbar, dass es geschehen ist, dass Jesus Christus als Sohn Gottes gestorben ist, um ein neues göttliches Geschlecht ins Leben zu rufen, nämlich uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Dann steht weiter, haben sie ihn vom Kreuz herabgenommen und ihn in ein Grab gelegt. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt, und mehrere Tage hindurch ist er denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, und die jetzt Zeugen für ihn vor dem Volk oder für ihn dem Volk gegenüber sind. Als ich vor kurzem im Koran noch einmal las, in dem Jesus ja so oft erwähnt wird, aber dann steht da ein Passus, dass nicht er gestorben ist, sondern jemand anders, und dass Gott ihn in den Himmel genommen hat, ohne dass er gestorben ist, und dass Gott ihn wiedersenden wird, um vor Aufrichtung seines Reiches auf Erden aufzuräumen. Wenn Jesus ohne zu sterben, ohne die Sünde zu sühnen, ohne den Stachel des Todes herauszuziehen, ohne die Hölle zu besiegen, gen Himmel gefahren wäre, dann würdest du und ich zur Hölle hinunterfahren. Es musste so geschehen, und wir sind Gott so dankbar, dass es wahre, lebendige Zeugen gegeben hat. Amen. Im Alten Testament spricht Gott der Herr, im Propheten Jesaja 43, ihr seid meine Zeugen, ihr seid mein Knecht, und ich bin euer Gott. Und außer mir ist kein Heiland. Jesus sprach, ihr seid meine Zeugen in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Es gab lebendige Zeugen, die den lebendigen Herrn nach seiner Auferstehung gesehen haben und mit ihm gegessen und getrunken. Amen. Möge es ihm, dem auferstandenen Siegesheld von Golgatha, gefallen, sich einen Leib zuzubereiten, um all denen, die ihn in dieser oder jener Weise leugnen, eine göttliche Demonstration seiner Auferstehungskraft zu geben. Glaubt ihr, dass er es tun kann? Amen. Er kann es tun. Er ist heute derselbe, wie er es damals war. Ihr wisst aber, dieses Kapitel war es, das die Wende von den Juden zu den Nationen eingeleitet hat. Und Paulus hat das innerlich schon gespürt. Es muss sich alles in ihm zusammengezogen haben, als er hier in Vers 40 sagte, Darum sehet wohl zu, dass bei euch nicht das Prophetenwort zutreffe. Seht ihr, Verächter, verwundert euch und vergeht, denn ein Werk vollführe ich in euren Tagen, ein Werk, das ihr gewiss nicht glauben würdet, wenn jemand es euch erzählte. Es stand im Propheten Habakuk. Plötzlich war das prophetische Wort im Herzen dieses Apostels durch göttliche Inspiration, weil die Stunde geschlagen hatte, in der das Wort zu den Nationen gehen sollte. Ich lese von Vers 46 in Apostelgeschichte 13. Da erklärten ihnen Paulus und Barnabas mit Freimut: Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, weil ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, so wenden wir uns nunmehr zu den Heiden, denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du zum Heil werdest bis ans Ende der Erde. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn, und alle, soweit sie zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. So verbreitete sich denn das Wort des Herrn durch die ganze Gegend. Wir sehen, dass alles seinen Platz, alles seine von Gott bestimmte Zeit hat. Und ich möchte die Bibelstellen, die dazu gehören, eine nach der anderen lesen, damit ihr seht, in welch einer Weise Gott seinen Weg hatte, zuerst mit Israel und dann mit den Nationen. Und wenn die Zeit der Nationen abgelaufen sein wird, Lukas 21, 24 oder umgekehrt, und dann das Wort aus dem Römerbrief, dem 11. Kapitel von Vers 25, der Tag kommt, an dem sich Gott seinem geliebten Volke Israel, das er um unsretwillen verblendet hat, neu zuwenden und ihm die Augen öffnen wird, damit sie auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Um euch diesen Übergang zu zeigen, lasst mich zu Matthäus Kapitel 10 gehen. Matthäus Kapitel 10, Vers 5 und 6. Diese 12 sandte Jesus aus, nachdem er ihnen folgende Weisungen gegeben hatte: Den Weg zu den Heidenvölkern schlagt nicht ein und tretet auch in keine Samariterstadt ein. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war die erste Aussendung, aber nicht die letzte. Das war der Anfang, nicht die Fortsetzung. Das traf auf jenen Zeitraum zu. Höret, was unser geliebter Herr im Johannesevangelium im 10. Kapitel sagte. Johannes Kapitel 10, Vers 14 und Vers 16. Vers 14: möchte ich aus einem ganz bestimmten Grunde, nachdem ich Vers 16 gelesen habe, hervorheben. In Vers 16 steht, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht zu dieser Hürde gehören. Auch diese muss ich führen, und sie werden auf meinen Ruf hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein.
Amen.
Nicht nur Schafe Israels in der Herde Gottes. Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu dieser Herde gehören. Ich werde sie rufen oder führen, und sie werden auf meinen Ruf hören. Teurer Bruder, liebe Schwester, wir haben nicht den Ruf eines Evangelisten oder eines Predigers gehört. Wir haben den Ruf des guten Hirten gehört, der sein Leben für seine Schafe gelassen hat. Und ich möchte euch jetzt wissen lassen, woran ihr sehen und prüfen könnt, ob dem so ist. In Vers 14 steht, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, und die meinen kennen mich. Amen. Amen. Oh, das ist Herrlichkeit. Das ist wunderbar. Ich kenne die meinen. Da ist kein Punkt. Da ist eine Fortsetzung, nur ein Komma. Und die meinen kennen mich. Wer von Gott erkannt wurde, wird Gott erkennen.
Amen.
Halleluja! Amen. Preis und Ehre sei dem lebendigen Gott. Wir sind nicht hier, um Religion zu betreiben. Wir sind hier vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, um die Wahrheit zu hören. Und die Wahrheit hat uns frei gemacht. So spricht der Herr in seinem Worte. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Glaubt ihr, dass er die seinen kennt? Sagt Amen. Glaubt ihr auch, dass die seinen ihn kennen?
Amen.
Ja, dann ist nur noch zu folgern, wer ihn nicht kennt, wer nicht weiß, wer er ist, der wird ihm wahrscheinlich noch nicht begegnet sein. Der wird von ihm gehört haben. Ich habe von vielen Politikern gehört, ich aber nicht kenne. Ich kenne sie nur vom Hören sagen. Eine Begegnung hat nicht stattgefunden. Man hat von vielen Leuten gehört. Viele haben von Jesus Christus gehört, haben aber keine persönliche Begegnung mit ihm gehabt, haben ihn nicht in der Kraft seiner Auferstehung erlebt, haben nicht die Offenbarung empfangen, dass er nicht nur Lamm Gottes, das ist er. Er ist Lamm Gottes, er ist hoher Priester, er ist Fürsprecher, er ist Sohn Gottes, er ist Menschensohn, er ist Sohn Davids, er ist König, er ist Priester, er ist Prophet, er ist vieles. Aber er ist der Herr, und als Herr ist er Gott, geoffenbart im Fleische, Immanuel, Gott mit uns. Das müssten sogar die Gelehrten wissen, dass das Wort Immanuel in sich nicht bedeutet, der Sohn Gottes mit uns oder der Geist Gottes mit uns. Das Wort Immanuel bedeutet tatsächlich Gott mit uns. Halleluja. Im Sohne ist der Vater uns erschienen. Glaubt ihr das alle?
Amen.
Er kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Ihr Lieben, da waren irgendwo Leute zusammen mit wirklich Rufrang und Namen. Und da ist einem die Hutschnur geplatzt. Und als seine Zeit kam, hat er in die Volksmenge hineingerufen: Ich frage euch, wer ist von Gott bei dem Titel gerufen worden, die jetzt da alle verwandt wurden bei der Vorstellung? Und dann ging natürlich keine Hand hoch. Und dann zitierte er das Wort: Er hat mich bei meinem Namen gerufen.
Amen.
Nicht bei einem Titel, bei einer Auszeichnung. Bei unserem Namen hat er dich und mich gerufen. Er weiß, wo wir wohnen, wer wir sind, was wir sind. Er weiß alles. Aber er hat sich unser erbarmt. Er hat uns bei unserem Namen gerufen. Und wir dürfen ihn auch beim Namen nennen, mit seinem Namen anrufen. Halleluja! Preis sei Gott! Über seinen Namen hat er sein Wort noch herrlich gemacht, damit wir nicht darüber stolpern, sondern uns daran aufrichten. Galater Kapitel 3. Hier müsste man von Vers, ja vielleicht von Vers 2 bis 9 lesen, aber wir müssen noch auf die Taufe zu sprechen kommen. Deshalb wollen wir nur alles, was notwendig ist, ja, vielleicht doch von sechs bis neun lesen. Wie bei Abraham, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr erkennet also, die Gläubigen, die sind Abrahams Same. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham.
Amen.
Bruder Ross hat sicher nicht gewusst, als er das Lied vorgeschlagen hat, dass dieser Text gelesen werden würde. Mit aller Sicherheit nicht. Ich glaube Gott. Ich glaube Gott. Abraham hat anderen Göttern gedient, jenseits des Euphrats. Und plötzlich hat Gott ihn beim Namen gerufen. Das war der Tag, an dem der Wandel mit Gott begann. Ihr Lieben, auch wir sind eigene Wege gegangen, haben anderen Göttern gedient. Jetzt dürfen wir dem einen wahren, lebendigen Gott dienen, außer dem es keinen anderen gibt. Denn so steht's geschrieben. Aber dieser eine Gott hat sich in wunderbarer Weise offenbart, schon im Alten Testament. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Brief. Ich möge einige Fragen freundlicherweise beantworten, speziell über die Gottheit. Auch die Stelle findet Erwähnung, dass der Geist Gottes über den Tiefen schwebte. Der Geist Gottes ist so lange wie Gott war und wird so lange sein, wie Gott ist. Denn der Heilige Geist oder der Geist Gottes ist ein Bestandteil Gottes. Und so wie damals Gott in eine sichtbare Gestalt trat als Herr, als Jahwe oder Jehova, wie immer die Leute es da bezeichnen mögen, so hat er sich doch offenbart in der ganzen Zeitspanne des Alten Testaments, bis dann das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Gott hat sich nicht vermehrt, im Gegenteil, er ist das geblieben, was er war, was seine Offenbarungsformen betrifft. Nur eins hat er getan. Er ist in dem Leibe der Unsterblichkeit gewesen und ist aus diesem unsterblichen Leibe in einen sterblichen Leib gekommen. In diesem sterblichen Leibe, der Sünde und dem Verdammungsurteil unterworfen waren, um uns zu erlösen, musste er selber sterblich werden. Er, der Herr, musste Knechtsgestalt annehmen, nicht um etwas anderes zu sein als das, was er war, aber es war notwendig, um Söhne und Töchter Gottes ins Dasein zu rufen, dass eine Zeugung durch den Geist als erstes vollzogen wird und dass später weitere Söhne und Töchter Gottes durch das Wort und den Geist gezeugt werden, die dann in der Vollendung dem Bilde des Sohnes Gottes gleichgestaltet sein werden. Und wenn die Vollendung kommt, wird er sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Und dann wird Gott sein alles in allem. Und wir als vollendete Söhne und Töchter Gottes bei ihm. Gott wird über ihnen wohnen. Ja, er wird ihr Gott sein. Und sie werden sein Volk sein. Kommen wir hier zu diesem herrlichen Wort zurück aus Galater 3, Vers 6. Wie bei Abraham. Er glaubte Gott. Was kannst du und ich mehr tun als Gott glauben? Merkt ihr, warum der Glaube einen solch hohen Stellenwert erhalten hat? Wer glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Abraham glaubte Gott und er wurde immer stärker. Er ließ sich durch das lange Warten, durch all die Umstände nicht irre machen. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Jetzt steht hier in Vers 7, ihr erkennet also die Gläubigen, die sind Abrahams Söhne. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Amen. Alle Völker schließt auch dich und mich. Dieser Begriff schließt alle Nationen ein. Suchen wir es nicht auf eigenem Wege, nicht in eigenen Werken. Glauben wir Gott? Und wer glaubt Gott? Wir haben das hier schon gesagt. Es gibt so viele, die das sagen, sie glauben an Gott. Und es gibt solche, die uns vorwerfen, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass wir dann nicht an den einen wahren Gott glauben. Es ist genau umgekehrt. Wer nicht an Jesus Christus glaubt, der glaubt nicht an den einen wahren persönlichen Gott. Gott ist nicht nur eine Kraft, nicht nur etwas wie der Wind. Gott ist eine Person. Gott kann reden, Gott kann gehen, Gott kann hören, Gott kann schreiben. Alles ist in der Heiligen Schrift deutlich belegt. Und darum oder deshalb, da sich Gott nur ein einziges Mal auf Erden wirklich persönlich offenbart hat, müssen die Menschen, um selig zu werden, an ihn in der Weise glauben, wie er sich zu unserem Heil, zu unserer Rettung offenbart hat. Amen. Und diese Offenbarung war nicht in Mose und nicht Elia. Zu ihnen kam das Wort. Aber dann kam der Tag, an dem das Wort, das gesamte Wort, Fleisch wurde und unter uns wohnte. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Merkt ihr, worum es geht? Wer Mose sah, der sah Mose. Und wer Abraham sah, der sah Abraham. Wer Johannes den Täufer sah, sah Johannes den Täufer. Und wer Paulus sah, der sah Paulus. Aber wer Jesus durch Offenbarung sah, der sah den Herrn der Herrlichkeit, den König der Könige. Er sah die Schrift als lebendige Erfüllung vor seinen Augen. Gehen wir weiter, und zwar zu Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, hier möchte ich auch nur ganz kurz lesen, von Vers 2, Epheser Kapitel 3, von Vers 2. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist, dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Amen. Dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus sind durch das Evangelium. Ist das nicht ein herrliches Wort? Amen. Zuerst sagte unser Herr, geht nur zu den verlorenen Schafen Israels. Dann sagt er plötzlich, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann kommt dieser gewaltige Ausspruch. Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu dieser Herde gehören. Auch sie werde ich führen. Und sie werden auf meinen Ruf hören. Und hier sehen wir die Miteinbeziehung der Heidenvölker in den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes. Was fällt uns in Vers 5 noch auf? Dass es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Es waren 400 Jahre vergangen seit dem letzten Propheten des Alten Testaments, nämlich seit Malachi. Und dann steht in Hebräer Kapitel 1, Gott hat durch die Propheten auf mancherlei Weise gesprochen, aber am Ende der Tage hat er zu uns in seinem Sohne geredet. Ich habe mir die Freiheit genommen und gesagt, im Sohne hat er nicht nur geredet, im Sohne hat er alles, was er vorher geredet hatte, zusammengefasst und hat uns die Antwort gegeben. Jesus war der Mittelpunkt der Verkündigung. Er war der Mittelpunkt der Verkündigung. In ihm ist das Wort göttliche Realität geworden. Jetzt sagen aber die Menschen aufgrund von Hebräer 1, es gäbe keine Propheten mehr, denn Gott hatte ja durch sie geredet und das ist passé. Also jetzt haben wir hier die Dinge in unseren Händen. Nein, noch nie hat Gott seine Sache in Menschenhände gelegt. Jetzt mögt ihr sagen, ja, wer war denn Mose? Wer war denn Abraham? Waren sie nicht Menschen? Hier müssen wir etwas richtigstellen. Es ist ein großer Unterschied, ob Menschen sich anmaßen, das Wort in ihre Hände zu nehmen und damit zu deuten und zu tun, was sie wollen, oder ob ein heiliger Ruf aus dem Munde Gottes des Herrn ergangen ist. Eine Berufung, ein Auftrag, und ein solcher Mensch schaltet und waltet nicht mit dem Worte. Mit einem solchen Menschen schaltet und waltet Gott gemäß seinem Worte hier auf Erden. Das ist doch der große Unterschied zwischen Beruf und Erwerb und Berufung und Verbindung mit dieser Berufung zur heilsgeschichtlichen Entwicklung gemäß dem Plan unseres Gottes. Doch es gab Menschen im Neuen Testament, Männer, es gab Apostel, es gab Propheten, es gab Hirten und Evangelisten. Es steht sogar geschrieben in 1. Korinther im 14. Kapitel, dass Propheten zwei oder drei reden sollen. Hier kann ich es euch vorlesen. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 29. Propheten sollen gleichfalls nur zwei oder drei zu Worte kommen und die anderen sich ein Urteil darüber bilden. Und ihr wisst, das hat also nichts jetzt mit Weissagung zu tun. Und ich sage euch auch, warum. Dieses hat mit Darlegung des prophetischen Wortes zu tun. Um jeden Zweifel auszuräumen, werde ich einfach weiterlesen müssen. Ich beginne noch einmal mit Vers 29. Propheten sollen gleichfalls nur zwei oder drei zu Worte kommen und die anderen sich ein Urteil darüber bilden. Wenn aber einem anderen, der noch da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einzeln als prophetische Redner auftreten, damit alle Belehrung empfangen und alle ermahnt werden. Wenn jemand weissagen würde, den dürfte kein Mensch unterbrechen. Denn das wäre ja ein Reden Gottes durch direkte Inspiration. Hier geht es darum, dass der prophetische Ratschluss Gottes dargelegt wird. Und wenn jemand spricht und er den Kern dieser Sache, die dargelegt wird, nicht trifft, dann könnte es passieren, dass ein anderer da sitzt, dem plötzlich die Offenbarung, die Lösung, die Antwort, das richtige Wort geschenkt wird, um diesen Zusammenhang, um den es gerade geht, biblisch zu erleuchten, damit alle Belehrung bekommen. Ist das so? Hundertprozentig. Und ich wünschte tatsächlich, dass auch diese Zeit zurückkehrt, dass der Geist Gottes so frei wirken könnte in unserer Mitte. Nun müssen wir, ob wir wollen oder nicht, ganz schnell zu der biblischen Taufe übergehen, und das werden wir fast nur mit Vorlesen von Bibelstellen tun, denn das Wort spricht ja für sich selber. Gott hat uns nicht gesandt, sein Wort zu erklären. Er hat uns gesandt, das Evangelium zu predigen und alle Völker zu lehren, dass sie halten, was er uns geboten hat. Erklärungen mögen Schriftgelehrte abgeben, so viel und so lange sie möchten. Hier wird nicht erklärt, hier wird durch den Geist verklärt, nämlich das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und möge der Herr heute speziell in unseren geliebten Brüdern und Schwestern, die neu hinzugekommen sind, möge er an ihnen tun, was in Lukas 24 geschrieben steht. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift. Die Schrift kann noch so verkündigt und gelehrt werden. Es sei denn, der Herr öffnet uns das Verständnis und schenkt Offenbarung. Anders können wir Gott und das, was in der Heiligen Schrift steht, nicht erkennen. In Matthäus 28 ist es ähnlich wie in all den Gleichnisreden unseres Herrn. Hier heißt es in Vers 19, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Genau wie in all den Gleichnisreden hat der Herr die Sache selber, nämlich den Namen, auf den getauft werden sollte, in diesem Zusammenhang nicht ans Licht gebracht. Er sollte später geoffenbart werden. Hier haben wir es mit den letzten Versen des letzten Kapitels des Evangeliums zu tun. Der letzte Auftrag, Erklärungen stehen nicht mehr dahinter. Jetzt sollte die Zeit anbrechen, in welcher der Heilige Geist offenbaren und verklären würde. Deshalb sagte Jesus, wenn der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, wird er euch in alle Wahrheit führen. Er wird es von dem Meinen nehmen und es euch verkündigen, es euch kundtun. Er hat die Worte unseres Herrn genommen, hat sie in ihrer göttlichen Bedeutung offenbart und sie den Jüngern, speziell den Aposteln, dann aus Gnaden geschenkt. Hier steht nur, dass getauft werden soll auf den Namen. Der Name selber wird hier nicht genannt. Wir wissen, Gott ist unser Vater im Himmel. Aber wir sprechen ihn nicht nur mit Vater an. Wir sollen sogar beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, welches ist der Name des Vaters, der geheiligt werden soll, auf den getauft werden soll? Ihr könntet jetzt im Hebräerbrief nachlesen, dieser Mann Gottes, der ihn geschrieben hat, gesegnet sei er ewiglich, denn er hat die Gedanken Gottes ganz mächtig zum Ausdruck gebracht. Hebräer Kapitel 1, Vers 4 steht, und ist dadurch umso viel größer geworden als die Engel, wie der Name, den er als Erbteil erhalten hat, den ihrigem überlegen ist. Was war sein Name? Den hat er so geerbt, wie du den Namen deines Vaters geerbt hast. So hat der Sohn den Namen als Erbteil mit auf den Weg bekommen. Heilige sie in deinem Namen. Natürlich, es ist ein oder erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ist das wahr? Hundertprozentige Wahrheit. in der Apostelgeschichte, und ich bitte euch alle zu glauben, dass hier nicht Petrus seine eigene Lehre, sondern der allmächtige Gott durch den Mund, der dazu bestimmt, durch die Lippen, die dazu gesalbt waren, das aussprechen ließ, was verbindlich sein muss für die Gemeinde des lebendigen Gottes, solange sie auf Erden ist. Und hier steht's geschrieben, Apostelgeschichte, Kapitel 2, von Vers 37, als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch fernstehen, so viele ihrer der Herr, unser Gott, berufen wird. Ihr könnt ja noch weiterlesen, wenn ihr es möchtet. Hier war die Antwort am Pfingsttage, die Gründung der Gemeinde. Die ersten Menschen kamen zur Bekehrung. Sie haben durch den Glauben an Jesus Christus, an das vollbrachte Erlösungswerk, Vergebung ihrer Sünden empfangen, sind durch den Glauben gerechtfertigt worden. Aber als Beweis, dass sie glauben, dass ihre Sünden vergeben sind, sollten sie sich zur Vergebung der Sünden taufen lassen. Nicht, dass die Sünden durch die Taufe vergeben würden. Wasser kann keine Sünden vergeben. Das Blut, das Leben, das im Blute war, das Blut floss zu unserer Vergebung. Deshalb sagte Jesus, das Blut wird für viele vergossen zur Vergebung der Sünden. Es ist das Blut des neuen Bundes. Die Taufe kann nur all denen vollzogen werden, die von Herzen an die Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha durch das Blut des Lammes geschah, vollzogen werden. Das müssen wir betonen. Wir können nicht einfach sagen, kommt jetzt alle und wir taufen euch. Wir würden uns freuen, wenn anstatt 3000, wenn 30, 40, 50 wären. Aber wir müssen es in der Gegenwart Gottes, in Verantwortung vor dem Herrn, doch klar sagen und aussprechen. Die biblische Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Die biblische Taufe ist ein Begrabenwerden mit Jesus Christus in seinen Tod. Man kann nur Menschen begraben, also beerdigen, die gestorben sind, die mit ihren eigenen Wegen zu Ende sind und den schmalen Weg, der zum Leben führt, betreten haben, die durch die enge Pforte eingegangen sind, die Gewissheit bekommen haben, dass sie Gottes Kinder geworden sind, nach dem Wort der Schrift. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Wir glauben, ihr Lieben, dass Gott euch hierher geführt hat, um euch den rechten Weg zu weisen, um euch Golgatha in der ganzen Bedeutung vor Augen zu führen, glaubt auch ihr von ganzem Herzen, das Blut des Lammes hat auch euch mit Gott versöhnt, auch eure Schuld und Sünde ist gesühnt und vergeben worden. Glaubet von ganzem Herzen, dass Jesus Christus an eurer Stelle da den Platz eingenommen hat und euer aller Schuld auf sich genommen und natürlich unser aller Schuld und sie an das Kreuz getragen. Er ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Wer das von Herzen glaubt, der fällt unter die Verheißung, die wir aus Galater 3 vorgelesen haben, dass Gott schon dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus gegeben hat, dass alle Nationen durch den Glauben gerechtfertigt würden. Aber wer und was ist Gegenstand dieses Glaubens? Nicht durch einen Glauben, der in der Luft hängt, nicht durch Glauben an eine Sache, die wir für richtig halten. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden. Der Glaube an Jesus Christus als euren persönlichen Heiland ist die Vorbedingung und die Voraussetzung, auch glauben zu können, dass er eure Sünde getragen, eure Schuld beglichen und euch angenommen hat. So ihr es glauben könnt und erlebt habt und die Gewissheit in eurem Herzen tragt, ein Eigentum des Herrn zu sein, so könnt ihr euch heute biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen. Seht da stets im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hier wird der Name geoffenbart. Vater, Herr, Sohn, Jesus, Christus, Gesalbter. Alles, seht ihr die Reihenfolge? Es gibt Menschen, die einfach sagen, ich taufe dich auf den Namen Jesus. Das ist nicht richtig. Es gibt andere, die sagen, ich taufe dich in den Tod Christi. Das ist nicht richtig. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Herr, Jesus, Christus. Es muss stimmen, von A bis Z stimmen. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Jetzt aber gebietet er allen an allen Orten, dass sie Buße tun, sich zu Gott bekehren, seinem Willen und Worte fügen und unterordnen und sich biblisch taufen lassen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Ich bin meinem Gott so dankbar, dass ich in meinem ganzen Leben von, wahrscheinlich sind schon einige Tausende, die getauft wurden. Ich habe an einem Tage 129 getauft. Ich habe sehr, sehr viele Menschen in vielen Ländern getauft. Aber ich habe wirklich nicht einen einzigen schon seit jeher anders getauft als biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Auch für diese mir zuteil gewordene Gnade bin ich von ganzem Herzen und von ganzer Seele dankbar. Die Brüder können dann weiterhin die Schrift durchforschen und Bruder Kehr, den Gott schon gebraucht hat, wird ihnen weitere Schriftstellen lesen können. Alles, was für diesen jetzt vor uns oder für euch liegenden Schritt notwendig war, ist gelesen und gesagt worden. Das Übrige ist nun mit euch und mit Gott. Ihr habt die Entscheidung zu treffen und diesen Schritt im Glauben zu gehen. Wir möchten euch lediglich Mut machen. Glaubt, dass es wahr ist, was in der Bibel geschrieben steht. Glaubt, dass die Lehre der Apostel noch heute Gültigkeit hat und dass die neutestamentliche Gemeinde ja eine Krone von 12 Sternen trägt, gemäß Offenbarung 12. Und das bedeutet, dass sie mit der Lehre der 12 Apostel gekrönt ist. Möge das jetzt am Ende genauso sein, wie es am Anfang war. Die eben gemachte Bemerkung hätte ich nicht gewagt, wenn ich sie nicht aus dem Munde Bruder Brenhams gehört hätte in der Serie über die Fragen und Antworten über die Hebräerbriefe. Gott segne euch, Gott segne uns alle aus Gnaden in dem teuren und heiligen Namen Jesus. Und ihr habt gemerkt, dass ich jetzt mit Absicht nur Jesus gesagt habe. Wehe euch, wenn ihr jetzt eine Form daraus macht und plötzlich anfangt zu beten, ich bete dieses im Namen des Herrn Jesus Christus. Wehe euch, wenn ihr das tut. Ich kann euch aus der Bibel vorlesen, wo nur geschrieben steht, und die Gnade Jesu sei mit euch. Bitte unterscheidet, was zu einer göttlichen Handlung aufgrund göttlicher Offenbarung gemäß der Schrift notwendig ist, und macht keine Form im Gebet. Lasst den Geist Gottes im Gebet zu seinem Recht kommen. Ich lese euch den letzten Vers aus dem Neuen Testament, damit ihr wisst, dass es hier nicht vollständig steht. Offenbarung 22, Vers 21. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Und ich könnte euch genügend andere Bibelstellen im Hand umdrehen. Hier steht es einmal vollständig. In Philipper, letztes Kapitel, letzter Vers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste. Aber ich lese euch gern noch etwas vor, damit ihr wisst, was hier geschrieben steht. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Keine Form, keine Norm, keine Schablone, sondern Leitung des Heiligen Geistes. Und wenn ihr die Apostelgeschichte aufmerksam lest, dann werdet auch ihr darin feststellen, dass die Apostel und die Schreiber nicht einfach voneinander abgeschrieben haben, sondern wie sie durch den Geist geleitet wurden, so haben sie es dann auch gesagt. Die einen sagten, und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. In der anderen Stelle steht's, auf den Namen des Herrn. Habt ihr das gemerkt? All die Unterschiede. Gott hat das mit Absicht gemacht. Nur wenn es um die direkte Handlung geht, dann wissen wir, dass sie vollständig sein muss, um korrekt vollzogen zu werden. Aber beim Gebet kann ich sagen, das bitte ich im Namen Jesu Christi. Amen. Da kann man sagen, das bitte ich im Namen des Herrn. Amen. Da kann man sagen, wie man sich gerade vom Geist Gottes geleitet fühlt. Bitte nie eine Form und nie eine Norm machen. Nur wenn es um biblische Dinge geht, dann sind sie ein für allemal festgelegt worden. Und daran haben wir uns zu halten. Die Gnade Gottes sei mit uns allen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam singen und dann beten. Zuerst singen, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du. allein.
Dein Blut wäscht mich von Sünden
rein, o Gotteslamm.
Ich komm, ich komm. Während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen, alle Herzen geöffnet, lasst mich diesen Ruf weitergeben an alle in diesem Saal. Wer möchte heute sein Leben ganz dem Herrn weihen? Und wer ist bereit, den ganzen Weg mit ihm zu gehen? Wer ist bereit, den Schritt der biblischen Taufe im Glauben nicht mit Zögern, nicht mit Zagen, nicht im Zweifel, sondern wie geschrieben steht, wenn du glaubst, dann darf es geschehen. Und der Mann ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser, Philippus und der Hofbeamte, und er taufte ihn. Wenn ihr glaubt, wenn ihr wirklich glaubt an Jesus Christus als euren persönlichen Herrn und Heiland, als Erlöser und Retter glaubt, dann hebt doch kurz die Hand, dass sie für euch beten. Und besonders in dem Fall, wenn ihr auch bereit seid, danke schon, auch diejenigen jetzt bitte, die sich dann taufen lassen werden, wollt ihr die Hände heben? Wer würde sich taufen lassen? Gott segne dich, Gott segne dich. Ich sehe 2, 3 Hände bis jetzt. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du hast alles mitgehört und mitgesehen. Ach, wir beten dich an, treuer Gott. Und besonders bitten wir für alle, die unbiblisch getauft wurden, damit sie den alten Sauerteig hinaustun und nicht bei sich selber dünken. Meine Taufe ist ja gültig, meine Taufe ist rechtskräftig. Nein, sie ist es nicht, es sei denn, sie ist biblisch vollzogen worden. Gültig und rechtskräftig ist vor dir, dem lebendigen Gott, nur das, was du als gültig und rechtskräftig und damit als verbindlich für deine Gemeinde zurückgelassen hast. Geliebter Herr, dir befehlen wir alle an und bitten dich, wirke du selbst durch die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes, Anbetung und Ehre, deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja! 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 Amen!
Amen!
Amen!